Game On.
Der DAZN Darts Podcast
mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Ladies and Gentlemen, es ist so herrlich, es ist schon wieder Dienstag, es ist schon wieder Game On Tag und ihr seid genau richtig zum Podcast für Klein und Groß, diesem entspannten Ausflug mit dem Fahrrad oder mit dem Tretboot ans Oki. Und das Tolle ist ja, das hat die letzte Woche noch einmal gezeigt, Game On ist ja auch der Podcast, der euch Halt gibt, der euch das Leben teilweise erklärt, ob ihr wollt oder eben auch nicht. Denn zum Teil wird dieser Podcast ja von Menschen gemacht, die glauben, dass die Welt regieren, die Aufgaben delegieren. Was ihr letzte Woche nicht gesehen habt, war das Grinsen von Shorty Schleifstein Seiler, als er diese Worte sehr gelassen aussprach. Und wenn ich das richtig erinnere, war das kein Grinsen, sondern er hat gestrahlt. Er hat vielleicht sogar hässlich gelacht, ganz kurz danach. Ich grüße dich, mein lieber Shorty.
Hallo.
Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, ich befinde mich derzeit auf Suche, wie ich meinen Part hier outsourcen könnte. Aber das ist nur halb ernst gemeint. Du weißt ja, Zeit und Kraft sparen, delegieren.
Ja, natürlich. Ich habe das mit dem Delegieren natürlich sofort umgesetzt.
Oh.
Es hat für heftige Irritationen gesorgt, für massive Konfrontationen.
Es ist nicht immer einfach, das stimmt. Aber es ist doch, wenn man vom Konzept erstmal überzeugt ist, auch umsetzbar, oder? Und wenn es eben ein bisschen dauert.
Ich weiß
dauert.
Es nicht genau. Nein, aber vielen, vielen Dank für diesen wundervollen Tipp. Der hat mein Leben sehr bereichert.
Sehr, sehr gerne. Erfolgsstorys bitte abgeben, nicht Erfolg umgehen lernen.
Ladies and Gentlemen, es ist Dienstag, der 23. März. Es ist Folge 51 von Game On, dem DAZN Darts Podcast. Und natürlich das alles auch mit tatkräftiger Unterstützung unserer neuen Kumpels, unserer neuen Buddies von Sportbuzzer. Es ist die erste Folge nach dem Jubiläum, Shorty.
Ja.
Hast du Katerstimmung?
Nein, nein. Es ist ja ein Ansporn. Wir haben 50 geschafft und das so im Vorbeigehen. Eigentlich sehr genossen und immer noch am Ausprobieren. Wir haben noch einiges in der Hinterhand, einiges im Köcher, einiges, was wir noch nicht umsetzen konnten. Also sehe ich da noch keinen Abriss, sondern eher, ja, lass uns zu den 100 fortschreiten.
Ich dachte, du hättest ein bisschen Katerstimmung.
Jetzt bin ich gespannt.
Shorty, wie viel sind 26 plus 81?
Jetzt will er auf irgendeinen anonymen Tipp hinaus, den irgendwer gegeben hat an seiner blamablen Niederlage gegen mich letzte Woche.
Shorty, wie viel sind 26 plus 81?
Das könnten alles in allem so 107 sein.
Dann müsste der Rest eigentlich bei 394 Punkten stehen.
Das kann
du
alles
hast bei
richtig
375
sein.
Einfach weitergespielt.
Brutal.
Und ich war so drin in diesem Fight und so beschäftigt mit halt der Handy geradeaus, halt das Mikrofon. Ich habe nichts mitbekommen. Du hättest auch bei 275 weiterzählen können. Ich hätte es dir auch geglaubt.
Ja, hätte ich mir auch geglaubt.
Das ist so fassbar. Ich werde nie mehr ohne Corner oder ohne Schreiber gegen die spielen müssen. Ja, du bringst mich in diese ganz verzwickte Situation.
Ich will dir ja nun alle Facetten dieser Sportart zeigen. Und manche sind vielleicht auch ein bisschen, ne? Aber dafür müssen wir auch, und du weißt ja, also von daher, nimmst alles und ne?
Ja. Also wir haben unheimlich viele entsetzt geschrieben und haben gesagt, der Seiler hat die befuscht und er hat geschummelt und so. Ne?
Also
das war ein Aufruhr.
Ja, das kann ich nachvollziehen, weil normalerweise bin ich eigentlich relativ textsicher. Und da ist mir da eine Zahl durchgeschlupft, scheinbar.
Ja, ich
die
weiß.
An Wertigkeit dich quasi irgendwie irritiert hat, weil du nie wusstest, wo kommen diese vermaledeiten 19 Punkte her. Wie hat er das ist und da hast du vergessen zu checken und dann war ich auf der Siegerstraße. Es war alles einem sehr, sehr großen, lange ausgeklügelten Plan geschuldet. Und ich sag's mal, wie es gesagt werden muss. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Und ich merke, wie so wieder so ein bisschen nicht nur der Frust, sondern auch so ein bisschen die Wut hochkommt. Dabei hatte dieser Sonntag, den wir heute haben, es ist 17.10 Uhr, so wunderbar begonnen, ausgeschlafen, draußen gewesen, gut gefrühstückt, lange geduscht. Wenn du mich fragst, ist das Duschen inzwischen die die letzte Form von Wellness, die man in diesen Zeiten eigentlich erlebt. Warm, du, ich hab 20 Minuten geduscht.
Das ist Wahnsinn, oder? Man zelebriert Dinge auch einmal irgendwie mit einem Genuss, weil das so eine Art Highlight des Tages wird irgendwie. Das ist schon erschreckend, was es dann ist. Ob es das Müll runterbringen und Gassi gehen ist oder ob es eine heiße Dusche ist oder sich einfach auf dem Sofa fläzen und irgendwie eine alte Tatortfolge in die Figur schrauben. Irgendwas macht einen irgendwie spontan dann zu einem Highlight irgendwie. Also, weiß auch nicht. Duschen, ja, macht Spaß.
Die Inzidenzzahlen jetzt heute am Sonntag sind wieder bei über 100.
Ja.
Der Söder hat jetzt noch gesagt, die dritte Welle ist vielleicht auch eine Dauerwelle. Da habe ich gedacht, okay, mit meiner Naturkrause bin ich ganz weit vorne. Da bin ich voll im Geschäft.
Das nimmst du noch es gelassen ist, hin. Aber wenn er das wirklich so, wenn sich das Ding so bewahrheitet, dann ist aber auch die eine oder andere Wutwelle unterwegs. Da seid ihr aber. Sie sind ja alle an der Grenze des Ertragbaren. Ja, und dann, ich weiß immer noch nicht.
Wir werden heute natürlich über Super Series Nummer 2 sprechen. Vier Turniere gab es letzte Woche mit, wie ich finde, interessanten Ergebnissen, mit interessanten Situationen. Bevor wir zum Darts kommen, lass uns das eine vorne wegnehmen, weil ich das echt total spannend finde. Peter Wright gewinnt das letzte Turnier.
Ja.
Ne, spielt ein 103er Tagesaverage, gibt anschließend wie alle Turniersieger das Interview.
Mhm.
Und er, ungefragt eigentlich, sagt er, dass MVG in diesem Jahr keinen TV-Titel gewinnen wird. MVG war ja gar nicht am Start, der hat Super Series 2 abgesagt.
Hm.
Und ich frage mich irgendwie, warum macht er das? Was? Der stichelt so rum.
Ja,
so kenne ich den gar nicht. Was ist los? Ist das so eine kleine Rache, nachdem er ihn hat über Jahre nicht in einem TV-Finale schlagen können, dass er jetzt kommt und ihn so ein bisschen piekst? Ich dachte eigentlich so der WM-Sieg 2020 im Finale gegen Van Gerven. Damit waren doch alle Wunden geleckt. Damit war doch alles gut. Aber er stichelt immer wieder gegen diesen Van Gerven. Ja. Seit Wochen, seit Monaten.
Vielleicht ist das eine Art von Langeweilebekämpfung. Ich habe keine Ahnung, was ihn genau dazu hintreibt, weil so weiß ich das natürlich auch nicht. Aber ich sehe das genauso wie du. Das ist ihm vielleicht ein bisschen langweilig. Der Konkurrenzkampf fehlt. Das ist mit Abmatchen vor Leuten. Deswegen muss man jetzt irgendwie so ein bisschen dissen im Internet, um vielleicht auch den Van Gerven wieder auf diesen mir doch egal Charakter zu bringen, weil auch der lässt ja Federn ohne Ende und vergibt Chancen, macht und tut, um den wieder heiß zu reden. Wie wir gesagt haben, oft genug fängt so ein Spiel neben der Schauplatz schon seinen Anfang und vielleicht versuchen die sich da gegenseitig so ein bisschen abzumatchen, wie es damals Matthew Edgar mit Glenn Durant getan hat und ihn da immer wieder auf irgendwelche kleinen Nicklichkeiten so aus Ruhe gebracht hat und ihm eigentlich damit so noch seine Fehler aufgezeigt hat. Glenn Durant immer noch mit absolut maximalen Problemen unterwegs, weil er kriegt einfach seinen Fokus nicht mehr hingerichtet. Ja, ist durch viele Side-Orders wie Social Media so aus dem Tritt gelaufen, dass der zurzeit gar keine Gefahr darstellt. Ne? Und nur für sich selbst. Also von daher, vielleicht ist das auch so ein Ding, dass Wright das jetzt mal ein bisschen versucht, all die Jahre, in denen er die Scheiße von Van Gerven fressen musste, ihn jetzt mal selber ein bisschen reinzuhämmern. Also von daher denke ich, ist Wright jetzt gerade so ein bisschen auf dem gelangweilten Genießerstatus und tritt mal ein bisschen links und rechts. Und cool finde ich schon.
Weil ich auch glaube, dass ihm das damals auch, dass das nervt dich halt, wenn der Van Gerven noch im Interview immer wieder sagt, er kann mich doch sowieso nicht schlagen im TV-Finale. Klar, das, aber es scheint wirklich wie so eine kleine Rache zu sein.
Ja.
Und ich finde es deshalb echt bemerkenswert, weil ich Peter Wright so nie erlebt habe. Wir haben schon Ende des letzten Jahres gesagt, irgendwie tickt der gerade so ein bisschen anders. Ne? Der ist nicht mehr nur der Everybody's Darling, sondern der scheut sich auch nicht mal eine Konfrontation vielleicht einzugehen. Und das war irgendwie so der nächste Punkt. Bevor wir auf Darts zu sprechen kommen, müssen wir heute zwei Sachen natürlich noch festhalten.
Los geht's.
Das eine, es ist der Tag gegen Rassismus.
Jawohl.
Das will ich einfach nochmal laut und deutlich sagen, weil ich das so unheimlich wichtig halte. Und Bayern 3, ich lebe ja in Bayern, Bayern 3 macht auch eine Woche über den Rassismus und gerade über den Alltagsrassismus. Und das ist, glaube ich, etwas, was man unterschätzt, in wie viel Formulierungen rassistische Hintergründe stecken und man sich dem einfach bewusst sein muss. Ich finde, ohne es zu übertreiben, wir sind ja auch so an einem Grad, wo es ganz, ganz, wo es irgendwie manchmal auch zum Kopfschütteln führt, wo du denkst, ey, wieso darf ich denn jetzt das nicht mehr sagen? Wo kommt das denn jetzt alles her? Aber ich glaube einfach wichtig ist, dass man sensibilisiert ist darauf und dass man einfach Gefahr läuft, Menschen zu verletzen. Und man verletzt sie doch ganz, ganz schnell, weil man plötzlich eine Aussage einen viel, viel tiefer trifft, als man das vielleicht gedacht hat, indem man es gesagt hat. Also heute Tag gegen Rassismus. Und das andere, das dürfen wir auch nicht vergessen, der Lothar Matthäus, der wird heute 60.
Ja, dann Happy Birthday.
Happy Birthday. Hast du diese Geschichte von Julian Nagelsmann gehört? Die fand ich sau witzig. Der war früher als Kind ein totaler Lothar Matthäus-Fan. Und der hat aber gedacht, dass der Lothar Matthäus heißt. Dann hat er, dann wollte der im Bayern-Trikot und hat gesagt, ich hätte gerne Lothar Matthäus.
Herrlich. Nee, das kann ich noch nicht sauber. Nicht schlecht. Okay, cool.
Ja.
Sauber.
Lothar Matthäus, ich meine, das ist ja wirklich einer, dessen Karriere wir beide, weil wir einfach, du natürlich noch längst nicht, aber ich ein alter Sack bin, komplett erlebt haben. 1979 erste Mal in der Bundesliga gespielt, Ehrenspielführer der Nationalmannschaft, Weltfußballer, Weltmeister, Europameister und trotzdem ähnlich wie Becker, finde ich, ist das so ein Sporthero, der es einem durch einige Aktionen manchmal aber auch hat echt schwer fallen lassen, ein Fan seiner Person zu sein.
Ja, absolut, Delay.
Wie erlebst du denn die? Was hast du für den?
Also
Lothar Matthäus.
Sehr unterhaltsam. Also mal davon abgesehen, dass ich nicht so der Fußball-Nerd bin. Ich weiß aber natürlich, wer unsere Nationalmannschaft damals bereichert hat, wer diese tollen Solos auch. Ich kann an irgendein Tor kann ich mich erinnern, wo er über einen halben Platz alleine gerannt ist und das Ding da geschossen hat. Das war irgendwie so ein Wahnsinns-Solo in irgendeiner, ob es nun für Bayern war oder für Deutschland, weiß ich nicht genau. Aber wie gesagt, war ich mit dem Fußball nicht so verbandelt. Nur ich fand ihn immer sehr unterhaltsam, höchst unterhaltsam, als er dann auch anfing, irgendwie englische Interviews führen zu müssen und da dann das erste Mal quasi dieses typische Bayern-Englisch rausgekehrt hat, was man dann da so hört, jetzt auch noch bei Müller gehört hatte und auch bei Schwein, die dann während der WM und so, wie sie da den Jungs dann eben gesagt haben, hey, wir sind Champions, ihr könnt uns mal alle im Sonnenschein begegnen, uns doch egal hier, ne? Uns gehört die Welt und so, wie sie es dann eben rüberbringen mit dem Dialekt und da hat Lothar Matthäus halt schon vor 20 Jahren gemacht. Sowas erinnere ich mich. Aber ansonsten war der Typ halt wirklich irgendwie so ein bisschen alleinstehend und verloren, weil alles, was er angefasst hat als Trainer, das war ja auch alles irgendwie nicht so mit Glanz beschienen, wie er als Spieler war. Er war nicht so der erfolgreiche, der eine nach der anderen Erfolgsgeschichte aufgewiesen hat, sondern er unterhalten hat mit seinen Ehen, mit seinen ganzen anderen Ideen, die er da so im Kopf hatte. Und so ein Stehaufmensch, der gibt nicht auf und jetzt ist Bayern 3 sogar dabei und gibt ihm den ganzen Tag, ja, weil er 60 wird. Also kann er nicht so viel verkehrt gemacht haben, würde ich sagen, oder?
Ja. Lothar Matthäus, das ist echt witzig, als ich damals zum DSF gekommen bin, Ende der 90er Jahre, da hat Lothar Matthäus gerade sein Tagebuch rausgebracht. Und das DSF hatte mit ihm gedreht und das habe ich so mitbekommen, das war so in den allerersten Anfängen, wie er aus seinem Tagebuch vorgelesen hat. Und ich weiß noch, das war so schrecklich, man war so peinlich berührt. Du hast gedacht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also ne, auch da gerade noch viel, viel näher dran an seiner großen Fußballzeit. Das war der Wahnsinn. Ich habe ihn dann das nächste Mal dann auch persönlich kennengelernt bei der Promidarts-WM 2017. Da war er ja an der Seite von Peter Wright.
Ja.
Da wusste er nicht so genau, wie er sich so verhalten sollte, welche Rolle er spielen sollte. Er war der Einzige, der sich nicht warm gespielt hat mit den Profis. Also alle anderen, Steffen Hensler und die waren so heiß darauf, mit Taylor und Co. auch einfach mal an Bord zu stehen und ein bisschen Pfeile zu werfen. Tim Melzer war auch damals mit dabei.
Ja.
Matthäus zog sich zurück und sagte so, also ich muss ja jetzt keine Pfeile werfen. Also ne. Und dann ging der ja auf die Bühne, der erreichte mit Peter Wright das Finale sogar und im Halbfinale checkt er, ich glaube, 67 Punkte über die Doppel-20 und keiner wusste, wie er es gemacht hat. Er wusste es nicht. Wir sahen uns nur ratlos an und konnten nicht glauben. Lothar Matthäus, Il Grande, sein Spitzname in dem Jahr. Il Grande hatte aber gecheckt und sie waren im Finale. Und dann gewann Van Gerven mit Tim Wiese das Finale. Und das ist ja diese legendäre Situation. Dann saßen wir am Tisch. Ich saß mit Joanne Wright und mit Matthäus saßen wir kurz noch hinter den Katakomben. Und Peter war nicht da und Joanne guckte mal schon, wo ist Peter? Und er kam dann irgendwann, dann sagt sie zu ihm, wo bist du denn? Dann sagt er, ja, ich hab doch gerade mit Van Gerven noch ein bisschen Witze gemacht. Da sagte sie zu ihm nur, Peter, du hast schon wieder verloren. Du hast auch dieses Ding verloren gegen den Van Gerven übrigens. Und jetzt setze ich hier zu uns in die Runde.
Sag ich dir mal was. Weißt du, was mir da sofort einfällt? Und zwar Steve Wests kleiner Bruder Tony West, der gegen mich in der Bavaria World Darts Trophy in der zweiten Runde glasklar führt. Ja, ich habe, glaube ich, 2 Legs gewonnen bei Best of 5 of 5. Führt da 2-1 und ich werfe meine allererste 180. Komme zurück, strecke ihm die Zunge raus. Er wirft 180, streckt mir die Zunge raus, so als kleinen Konter und ist komplett raus aus diesem Spiel. 40 Minuten später checke ich und seine Frau unten schreit die ganze Halle zusammen, was er doch für ein unprofessionelles Arschloch ist, warum sie hier ihre Zeit verschwenden muss, um sich so eine Scheiße einzuziehen, wenn man gegen so eine Amateur-Pussy aus Deutschland verliert und krähte da aber richtig ab. Und ich habe das natürlich abgefeiert wie ein König. Ich habe den genau ein einziges Mal auf dem falschen Fuß erwischt. Der war nicht mehr Herr der Lage, konnte dieses Spiel nicht gewinnen. Und da habe ich dann gesehen, die Managerinnen sind genauso mit Leidenschaft dabei. Der hat einen Anpfiff gekriegt, aber sowas von Standepede. Der war knallrot und wusste nichts mehr zu sagen, weil er genau wusste, ich habe das Ding voll verbockt. Ich habe null Probleme, den Kerl zu schlagen und ich tue es einfach nicht. 40 Minuten lang muss ich mich hier verprügeln lassen von dem Typen. Das gibt's doch nicht. Du hast es ihm richtig angesehen und ich konnte nicht aufhören zu grinsen. Ich war 8 Meter groß und 7 Meter breit. Ne? Weil eine einzige Aktion, völlig spielentscheidend, war krass. Aber die Frauen gehen richtig ab dabei. Oha.
Ja, natürlich. Du, und dann, und das war ganz lustig, dann nach dieser Promi-Darts-WM 2017 habe ich zusammen mit Peter Wright auf einer Bildveranstaltung haben wir ein Interview geführt. Die Bild, die ja Bock auch auf Darts hat, hatte uns eingeladen. Und dann stand ich mit Peter und mit Joanne auch irgendwie, das Gespräch war getan, wir standen da hinten und man wartete so ein bisschen darauf, dass Peter wieder ins Taxi steigen konnte mit Joanne zusammen, um nach Hause zu fliegen. Und dann kam Lothar Matthäus auch kurz und die kannten sich halt, weil sie ja im Doppel zusammen gespielt haben. Ja. Und dann Lothar mit seinem Englisch, ne, im Gespräch mit Peter, und das war eigentlich total nett, ne, weil der aufgeschlossen war und gequatscht hat, was der alles erzählt hat, was der für einen Redefluss hatte, Shorty, da bist du nichts gegen. Der hörte gar nicht mehr auf. Ich dachte, was erzählt der? Und da sitze ich im Flieger und wenn ich im Flieger bin, ich fliege die ganze Welt, da gucke ich Videos, das ist die beste Zeit im Flieger. Und der hörte nicht auf in seinem Englisch. Und ich stand immer dann, hab gedacht, wo ist dieser Mensch, den das interessiert gerade? Hubert K. ist seit Wochen verschwunden. Hast du das mitbekommen?
Das habe ich komischerweise wieder mal mitbekommen. Ja, warum auch immer. Ich habe auch seine latest Photoshots gesehen. Das sind wahrscheinlich jetzt Vermisstenbilder. Ich weiß es nicht. Oder hast du jetzt eine Info, wo du ihn das letzte Mal gesehen hast?
Nee, auf keinen Fall. Hm. Ich weiß nur bei Hubert K. Ich habe auch im Schlafanzug gestanden. Er damals ja immer im Nachthemd und hat Ich sehe den Sternenhimmel gesungen. Das ist ja Hubert K. für mich. Ne? Ja, ich sehe den Sternenhimmel. Ich habe mich nur gefragt, wann hast denn du zuletzt gedacht, ich hau einfach ab?
Oh, das ist eine echt interessante Frage. Also zur Zeit kommt das recht selten auf, weil du ja nirgendwo hin kannst. Es ist ja nichts umständlicher für mich, als irgendwas zu organisieren. Das sind ja Dinge, die sind ja Gift für mich. Also ich bin ja so ein richtig lazy Bastard in dieser Hinsicht. Oh, morgen muss ich dahin. Ich sollte mal heute nachfragen, wie das funktioniert. Dieses ich bin einfach mal weg, das kommt öfter. Ja, also das kam früher wirklich öfter, weil man noch weg konnte. Jetzt kommt das eigentlich weniger auf, weil wo willst du hin? Kannst hier genauso leiden, wo überall anders auch. Also von daher so, und deshalb bin ich eigentlich relativ zufrieden mit unserem Krisenmanagement, das wir, Wiebke und ich, hier führen, dass wir nach all dieser Zeit immer noch Bock aufeinander haben, also quasi nebeneinander sitzen können, ohne uns nur die Pest und Cholera Anhalt zu wünschen. Wir planen immer noch weitere Dinge und sind im Austausch mit unseren Enkeln und so weiter und versuchen das alles immer noch irgendwie so zu nehmen, wie es einfach kommt, ne? Ohne jetzt irgendwelchen Demos zu folgen, irgendwelchen Aufrufen zu folgen oder irgendwie in eine totale Hysterie in irgendeiner Art und Weise zu verfallen, weil jeden zweiten Tag ist irgendeine Hiobsbotschaft, jeder zweite Tag ist irgendein Wahnsinn, der aufgedeckt wird. Klar, du machst dich entweder alle verrückt oder du suchst dir deine Mitte, mit der du leben kannst, weil irgendwann werden wir damit durch sein. Das ist nun mal ein Fakt. Irgendwann wird es soweit sein, dass es beherrschbar ist. Und dann reden wir weiter. Alles andere sind immer nur Spekulatius hin und her.
Ja, ich habe auch heute keinen Bock, über Corona zu reden.
Ja, ganz genau.
Das ist ja klar, das ist ja ein Thema, das uns begleitet. Ich habe auch eben von der Inzidenzzahl wieder gesprochen, aber irgendwie Es ist witzigerweise, ich freue mich den ganzen Tag schon, Shorty, auf diese Stunde heute. Ich weiß gar nicht genau, warum.
Ich habe dich doch gewarnt. Kannst dich erinnern? Ich habe dich noch gewarnt, weil ich bin ja immer so eine Euphoriebombe. Wenn ich einmal loslege, dann fliege ich ein Viertelstündchen und kann mich ja selber gar nicht mehr beruhigen und finde für viele, viele Wörter Superlativen, die einfach gerade frisch geboren oder schon ewig da sind. Ja, und das habe ich dir gesagt, wie mich das angeilt, in dieser Zeit wenigstens eine Stunde zu haben, der so ein bisschen Bock auf mein Thema auch hat, weil ich meine, ich sag ja, unser Krisenmanagement, ich kann meine Frau nicht nur zutexten mit Darts, sie hält mich ja irgendwann für völlig irre. Und in meinem Kopf zu wohnen ist wirklich nicht einfach. Deshalb versuche ich sie da so weit zu verschonen, wie es nur geht und freue mich auf diese Stunde, um all diesen Blödsinn und Irrsinn einen freien Lauf zu lassen, weil gleichgesinnt, du nimmst einen Faden auf und hast dieselbe Idee oder ein bisschen anders. Macht einfach
anders,
Spaß.
Also ein bisschen anders schon.
Vielleicht ein bisschen organisierter vielleicht.
Mir fällt übrigens gerade auf, ich denke die ganze Zeit, irgendwas ist doch anders. Du hast ja eine schwarze Brille auf. Ja, wo ist denn deine rote Brille?
Ja, die liegt jetzt noch am Bett. Ne? Heute war ich in the mood für schwarz. Ne? Es ist ja Sonntag.
Okay.
Und so. Okay. Ein bisschen gechillt heute. Selbe Shorty, Modell, wir haben, zwei Farben. Yeah.
Wir haben wirklich viele Sprachnachrichten bekommen.
Schön.
Von Zuschauern, von Zuhörern, von euch zu Hause. Das hatten wir gesagt. Ihr schickt uns eine Frage. Mhm. Vielleicht ein kurzes Feedback für euch zu Hause. Wir haben teilweise Sprachnachrichten bekommen, die über 2 Minuten lang sind.
Wow.
Das ist ein bisschen viel. Das war nicht ganz die Idee. Versucht sie vielleicht so eine halbe Minute. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Das werden wir auch gleich sehen. Ich habe 2 Fragen ausgesucht, die wir einfach mit reinnehmen können. Also zum einen die Bitte, haltet euch ein bisschen kürzer. Nochmal ganz kurz die E-Mail-Adresse, an die ihr Sprachnachrichten senden könnt. elmar.paulke13@gmx.de. elmar.paulke, müsst ihr doch schon mal gehört haben, 13@gmx.de. Schickt mir dort die oder uns dort die Sprachnachrichten hin und dann kommt rein. Und bei TV Total mit Raab früher,
ja,
war es ja immer so, dass ein Zuschauer das Intro gesprochen hat.
Ja, richtig.
Das könnte auch sein, wenn ihr ein geiles Intro raushaut, jetzt für Folge 52, wir senden's. Wir hauen's rein und senden's. Wenn's geil ist, dann ja.
Auf jeden Fall.
Aber es muss geil sein.
Ja. Ein bisschen auf den Kakao dürft ihr da schon. Ein bisschen Leidenschaft reinlegen,
ja,
wollen wir hören.
Ja, natürlich soll die auf die Kacke hauen.
Von mir aus können wir auch Shorty, ein bisschen Schmerz hören.
Ich hoffe, das klappt jetzt technisch. Ich habe jetzt die erste Frage, das ist die von Flo.
Ja.
Hör gut zu. Jetzt kommt die Frage von Flo, unsere allererste Zuschauer-Sprachnachrichtenfrage. Wir haben ja schon immer wieder Fragen mit reingenommen, aber jetzt tatsächlich als Sprachnachricht. Der Flo ist Teil dieser unfassbaren Show.
Ich bin aufgeregt.
Hallo Shorty, hallo Elmar, hier spricht Flo. Zunächst mal großes Kompliment zu eurem tollen Podcast. Ich höre wirklich jede Folge und finde den Podcast echt top.
Nur deshalb
jetzt hier
ausgewählt.
Meine Frage. Ihr steht im WM-Finale und habt einen Dart auf Doppel, um den WM-Titel zu gewinnen. Wenn ihr nicht treffen würdet, würde euer Gegner den WM-Titel gewinnen. Jetzt meine Frage. Ihr könnt euch einen Dartspieler auswählen, der für euch diesen Dart auf Doppel wirft. Welchen Dartspieler würdet ihr nehmen?
Saugeile Frage.
Das finde ich keine schlechte Frage.
Saugeile Frage, ja. Herrlich. Das war schön. Erstmal, Flo, vielen Dank dafür. Sehr schön. Klar und deutlich gesprochen. Man konnte alles verstehen. Kein Genuschel und so, was der Seiler hier manchmal macht. Hut ab dafür. Willkommen zu hoffentlich deiner Premiere im Podcast. Und meine erste spontane Idee, ja, nach der Frage. Das erste, was mir so durch den Kopf gesaust ist, war dieser beeindruckende 6,5-jährige Killer Instinct Run von MVG. Und ich glaube, ich würde mir den aussuchen, der dann auf Doppel wirft.
Shorty, mein erster Gedanke war auch MVG. Dann habe ich aber gedacht, jetzt zur Zeit MVG so richtig draufbauen könnte ich. Ich weiß, wen ich wählen würde. Ich würde The Machine James Wade nehmen, weil ich wüsste, das ist vielleicht der abgezockteste von allen.
Ja. Also sinnvoll ist das sicher, den James Wade da ins Feld zu führen für den Killer Instinct. Also keine Frage. Ja, aber also wie gesagt, also mich hat am meisten beeindruckt die Konstanz, die Van Gerven einfach noch über James Wade mehr damit erhoben hat, weil er qualitativ hochwertiger scored und eisekalter im Checken war, ja, und das über etwas mehrere Monate als James kann das genauso produzieren, aber eben etwas lower level. Deswegen würde ich tatsächlich immer noch MVG bevorzugen für so einen Wettstart. Ja. Am liebsten würde ich ihn aber selber werfen.
dass wir beide nicht Gerben Price nennen, das ist witzig, ja, ne, den aktuellen, ja, Weltmeister. Vielleicht aber auch einfach, weil der sich so schwer getan hat, den WM-Sieg zuzumachen. Der hat ja unfassbar Nervenprobleme bekommen.
Ja.
Und Gerben Price, fällt mir gerade noch ein, eine ganz interessante Statistik, hat eine bessere Checkout-Quote, wenn es ein 3-Dart-Finish gibt in diesem Jahr, in den letzten 12 Monaten, als MVG im Jahr 2016, in seinem Superjahr, als er 26 Turniere gewann.
Oha.
Also wenn es geht um 3-Dart-Finishes, ja, ne? Checkt ja MVG, Gerben Price aktuell besser als MVG in seiner absoluten Topzeit. So, Frage Nummer 2, Schott, ich hoffe, das kannst du auch verstehen. Der Ton ist nicht ganz so sauber, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Frage Nummer 2.
Hallo. Ich wollte fragen, ob ihr beide mal auf eure erste Fernsehübertragung eingehen könntet. Bei Shorty müsste das ja vor einigen Jahren eine Premier League-Übertragung gewesen sein. Bei Elmar müsste es eine Tennisübertragung gewesen sein. Ich wollte also fragen, ob ihr beide vielleicht mal kurz auf eure erste Fernsehübertragung eingehen könntet. Wie kam es dazu? Wie habt ihr euch gefühlt? Und so weiter. Also das würde mich einfach mal interessieren. Vielen Dank.
Wow, das sind ja auch gleich zwei Kracherfragen zum Anfang.
Jetzt kriegst du noch eine Sekunde zum Nachdenken, Shorty.
Ja, bitte.
Und jetzt kommt noch ein kleiner Hinweis von mir. Es wäre total schön, weil ich auch dann irgendwie das alles immer sortieren muss und dann nicht mehr genau weiß, von wem diese Nachricht gekommen ist, wenn ihr auf eure Frage auch kurz euren Namen nennt. Also mit einspricht, so wie es der Flo gemacht hat. Dann ist es einfach schön, dann wissen wir auch genau, von wem die Frage ist. Allererste Fernsehübertragung. Ich erinnere mich nicht, Shorty, an unser allererstes Match, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also bei mir war es auch genau so. Jetzt diese Sekunde habe ich genutzt, ausreichend, und habe in meinem Gedächtnispalast ein bisschen rumgestöbert, und der ist ja nun mal löchrig wie eine alte Hose. Das ist ja nun mal leider so. Also ich würde sagen, das allererste Mal Kontakt hatte ich mit Fernsehen und Darts bei dieser Einladung 2005. Da war, hieß es noch Deutsches Sportfernsehen. Aber da habe ich nichts mit kommentiert. Da habe ich euch nur kennengelernt. Ich glaube, da habe ich euch über die Schulter geguckt, und mit Dietmar, der war da vor Ort, Dietmar Ernst. Und dann hatte ich eben, weil ich auch Roland Scholten kannte, mit dem halt mal Kontakt. Und darüber kam dann auch irgendwie der Kontakt weiterhin zu euch nochmal wieder zustande. Und ich meine, ich hätte dann irgendwann in den Jahren 2010, 11 oder 12, irgendwo da, den Roland Scholten mal 1-2 Tage bei der WM vertreten, weil er noch nicht wieder da war, oder weil er bei der WM selber qualifiziert war, und nach der ersten Runde, wo er dann, oder zweite Runde, wo er dann eben auch rausstieg, weiß ich nicht mehr genau, in den Jahren, war er dann vor Ort und hat das zu Ende kommentiert. Und ab 2012 ging es dann irgendwie so ein bisschen konstanter los. Aber wo da jetzt, ganz ehrlich, unser erstes gemeinsames Kommentieren, welches Spiel das jetzt war, also da hätte ich jetzt auch gerne mal so einen Aufruf in die Nerd-Community. Helft mir doch mal, ihr kennt das ja mit mir und meinem Gedächtnispalast. Ich weiß es leider wirklich nicht genau.
Ja.
Wirklich nicht.
Ich erinnere mich leider auch nicht dran. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ja, aber ich glaube auch, dass du hast schon recht, das könnte gut sein, dass Roland damals nicht alles mit kommentieren konnte, weil er einfach selber ja auch noch bei allen großen Turnieren mit dabei war, in der Anfangszeit.
Genau.
Und dann erst kamen ja diese Armprobleme. Ich kann dir sagen, bei mir war es so, 1998, sollten wir direkt nach Wimbledon fliegen, klar, Tenniszeit war es tatsächlich. Und dann kam irgendein Auftrag rein bei DSF, da gab es noch ein Challenger-Turnier, das ist so die zweite Turnierkategorie im Tennis-Circuit, in Braunschweig, die Jägermeister Open, also Hauptsponsor Jägermeister. Stark, du kannst dir vorstellen, dass das Match eigentlich nach dem Handshake, sozusagen nach dem Matchball, ging das richtige Match so richtig los, mit großer Bühne. Ganz Braunschweig, ein großes Fest gefeiert, es ging unglaublich ab, es war eine Riesenparty. Da bin ich mit Dieter Niklas hin, ist es heute Pressesprecher bei den Bayern, war ja auch damals für DSF viel im Einsatz, hat alle Fußballmagazine und so moderiert, und habe Jens Knipschild gegen Franco Scilari, das sind jetzt Namen, die euch überhaupt nicht sagen werden, Scilari später des Dopings überführt und Jens Knipschild immerhin auch mit Davis Cup einsetzen, also schon auch einer gewesen, Sandplatzturnier, vorne im Pfarrhaus gesessen eines LKWs, was schwierig ist, wenn du so zum ersten Mal kommentierst und dann noch nicht mal am Platz sitzen kannst, dann hast du so ein, das kennst du selbst vielleicht auch noch, Shorty, also zum ersten Mal dann nur vor einem Bildschirm hocken und ein Match kommentieren, ist gar nicht so einfach. Und das war so mein Start. Und dann bin ich danach auch direkt rüber nach Wimbledon und durfte Wimbledon dann zum ersten Mal kommentieren. Und dann war es natürlich schon richtig geil. Ne?
Ja, also das ist ein
Traum eines jeden Tennisfans, ja.
Das glaube ich sofort, ja.
Also, Das waren die ersten beiden Fragen. Ich finde, zwei Fragen, Shorty, können wir jetzt wirklich in der Regel mit reinnehmen.
Ja, ja.
Wir haben wirklich, der Fundus ist groß. Wir sind 20, 30 Sprachnachrichten habe ich bekommen. Also wir haben es ausreichend. Aber nochmal, schickt uns, und wie gesagt, wenn ihr ein Intro habt oder wenn ihr irgendeine lustige Geschichte habt, vielleicht wie ihr den Podcast hört oder was auch immer, seid so frei und schickt uns einfach eure Nachricht. Und damit, Shorty, geht's rein in die Super Series Nummer 2. Es waren 4 Turniere. Jawohl. Wir haben 3 Neuner erlebt. Mhm. Richie Attaus hat Neuner geworfen. Der ist uns der einzige Spieler auf der Tour, der jetzt zum wiederholten Male, zum zweiten Mal, sich 153 Rest gelassen hat und die dann gecheckt hat.
Aha.
Also einen ganz eigenen Weg geht der. Ich weiß nicht, ob der hat also 348 Punkte vorher geworfen, aber die 177, 171 oder 180, 168, keine Ahnung. Er hat 153 Rest und kann das machen. Wayne Jones, der Wanderer, der ist schon so lange dabei. Der stand 2-6 im WM-Halbfinale, wirft jetzt seinen allerersten Neuner.
Ja, schön, das ist gut für ihn.
Und der Witz daran ist, er wirft diesen Neuner gegen den Weltmeister Gerben Price. Und dieser Neuner ist das einzige Leck, das er gewinnt. Der verliert mit 1-6.
Wieder.
Der gewinnt ein Leck und so Neuner.
Hat sich wieder bewahrheitet. Es ist nur ein Leck. Ja, und da siehst du wieder diese kleine Emotionsbrücke zu unserem Jamie Smith hin. Zack, 9 Darts gespielt. Ja, jetzt 6-3. Weiter geht's. Es ist nur ein Leck, wenn man so hinbekommt. Aber dann ist so viel Liebe aus dem Sport raus. Ich finde, da dürfte man lieber den guten Nafe. Komm, wie heißt er? Over the top. Den Abgang darf man bekommen bei einem Neuner, finde ich. Einmal schön 52 Meter Strecke machen.
Ja, und der letzte war noch Mickey Menzel, der jetzt auch seinen zweiten Neuner auf der Tour geworfen hat, der Mann aus Nordirland. Apropos Nordirland, Brendan Dolan heißt der Sieger des ersten Turniertages. Er bezwingt im Finale den Bullyboy Michael Smith mit 8-6. Es ist der 8. PDC-Sieg für Brendan Dolan, der erste seit 2019. Er schafft das Ganze mit einem 102er Turnier-Average, also 7 Partien gespielt. Und ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben, weil das, was der gespielt hat, ist wirklich sensationell. Also der geht rein, Jason Lowe in Runde 1 mit einem 111er.
Ja.
Dann schlägt er Jamie Hughes, Gerben Price mit einem 99er, Damon Hatter mit einem 106er, Scott Mitchell mit einem 109er und dann Cullen noch im Halbfinale und den Bullyboy. Auch unglaublich, was der für Gegner hatte und dass er da durchgekommen ist. Ne? Also ein ganz großer Sieg von Brendan Dolan.
Mit was für einer Dominanz, ja? Wo kommt das auf einmal her? Der stellt sich da hin und ist eigentlich uneinholbar. Ja? Den Tag absolut der Dominator. Also wenn in den 4 Tagen, die du gesehen hast, war immer so die zweite Runde die Achillesferse der Superstars. Ja? Da haben sie dann irgendwie erste Runde Vollpower, 100er Averages en masse und in der zweiten Runde sind sie so Mitte 80 unterwegs und treffen aber auch auf Gegner, die eindeut besser sind in dieser Phase. Und wenn sie das überstehen, sind sie wieder Mitte 90 bis Anfang 100 unterwegs, aber das konstant bis zum Ende. Das hast du jetzt in den ersten drei Tagen gesehen. Da war immer die zweite Runde wirklich das brandheiße Spiel. Wer kann dieses schlechte Spiel für sich entscheiden? Ja? Und dann der Rest war ja untouchable. Was für ein Tag für Brendan Dolan. Ein Irrsinn. Und die zweite Story ist natürlich dann Lisa Ashton an dem Tag. Ja? Das ist natürlich ein Wahnsinn, was sie da erreicht hat, nicht? Also mit den letzten 16 gekommen da, kriegt natürlich dann eine Reise von Michael Smith, muss man bei 0-6 sagen, eine Reise mit 90er Average, aber sie ist unter den im Viertelfinale marschiert, ja, Quatsch, hier in die letzten 16, Achtelfinale marschiert, ja.
Du, und sie schlägt auf dem Weg dorthin, schlägt sie Espinel.
Jawohl.
Beanie mal wieder, wie der hat sie bei den UK Open schon geschlagen, und auch noch Adrian Lewis.
Und Adrian Lewis, 6-3, ja, mit einem mit einem 95er Average. Ja, und das ist ein Statement für mich. Tief im Turnier diese Leistungssteigerung nochmal abzurufen mit der Coolness. Ja, dieses, es muss der Knoten platzen, und der ist bei diesem Turnier geplatzt. Jetzt geht's für sie, denke ich, immer wieder zweite, dritte, vierte Runde, bis da der nächste Brocken aus dem Weg geräumt werden kann. Aber das hat mich beeindruckt. Das war top class und cool und konstant von ihr. Also das, was wir ja auch gehofft hatten, dass sie es umsetzen kann, einfach dieses Hammerspiel, was sie hat, auch mal zeigen kann. Und das hat sie gemacht hier an dem Tag. Definitiv.
Ja. 5 Österreicher übrigens an dem Wochenende mit dabei und 4 Deutsche.
Ja.
Suljovic schafft das Achtelfinale als Bester aus dem deutschsprachigen Raum. Siebmann kriegt über die 4 Tage kein Bein auf den Boden, schickt danach auch einen Post raus und sagt irgendwie, ich habe es überhaupt nicht hinbekommen. Also ganz, ganz schwierig für ihn, dieses Super Series 2 Wochenende. Clemens geht in der Runde der letzten 32 raus, also dritte Runde, Hopp ebenfalls, und er verliert gegen Cullen, obwohl er ein 104er Average spielt. Das ist, wie ich finde, eigentlich ein sehr, sehr guter Turniertag vom Maximizer. Er schlägt Gavlas, er schlägt Demi Vandenberg, und ich finde doch die Geschichte, Shorty, und das zieht sich fast durch alle vier Tage durch, ist die, was da in Runde 1 passiert. Denn da gehen reihenweise große Namen raus. In Runde 1 verlieren. Wir haben es eben schon gesagt, Aspinall gegen Lisa Ashton. James Wade geht raus. Gary Anderson geht raus. Simon Whitlock geht raus. Daryl Gurney geht raus. Noppert geht raus. Barney geht auch in Runde 1 raus. Und Barney, das habt ihr mitbekommen, ne? An Tag Nummer 4, der hat diesen Zusammenbruch gehabt. Es ist zum Glück alles in Ordnung. Er wurde behandelt ihm geht's wieder gut. Aber auch Barney hat spielerisch und sportlich ein ganz schwieriges Super Series 2 Turnierblock hinter sich, der ihm, glaube ich, gezeigt hat, auch wenn du gut spielst, der Weg ist unfassbar lang und schwer.
Ich habe leider ein Verbindungsproblem. Jetzt höre ich dich wieder so ein bisschen. Jetzt bin ich wieder quasi da und jetzt
bist du wieder
ich habe immer nur Schlagwörter gehört.
Das ist natürlich live. Das ist live.
Ja, also ich hab nur Schlagwörter gehört, aber ich denke, du gehst auch auf diese Dinge ein, wer da alles früh rausmarschiert ist aus diesem Turnier.
Ja, ganz genau. Ich habe gerade gesagt, in Runde 1 sind so viele große Namen rausgegangen.
Ganz genau, das war der Wahnsinn. Ne? Ich habe mir auch so ein paar notiert hier dann eben, wo man sich denkt, das kann ja nicht sein. Doch, aber es läuft so mit Gary Anderson, Baggish und Wiesi. Aber ich denke, du hast sie gerade alle aufgeführt. Und von daher, die einen Erfolgsstorys, die man dann eben auf der einen Seite sieht, wie Alan Suter, der sich wieder sehr gut verkauft hat an dem Tag. Ne? Dirk van Dijven wurde mit dem 112er 6-5 gegen Menzo im Deciding Leg, ist auch eine Bombe wieder abgeliefert. Ne? Also
ein Match übrigens, in dem er, glaube ich, 3 Elfer spielt. Ja, 3 Elf-Starter also, in diesem Match gegen Menzo.
Er hat dadurch eine Leichtigkeit des Seins jetzt mittlerweile angepackt. Ja? Irgendwie hat jetzt auch ein Anderson das wiederholte Male besiegt und hat da seine inneren Dämonen bekämpft, wo er sagt, ich kann ihn doch nicht schlagen, das ist mein größtes Vorbild. Und jetzt fällt es ihm irgendwie immer leichter und er hat eine andere Realität, eine andere Wahrnehmung und deswegen liefert der einen Monster nach dem anderen ab. Ne? Und Michael Smith spielt hier ja auch wie aus einem Guss. Ja? Also 6-5, 6-1, 6-0, 6-0, 6-2 und dann der 7-6 gegen Suter. Ne? Also der spielt auch ein Wahnsinnsturnier. Ja? Auch wieder gefühlt aus dem Nichts. Dieses Heulsusen-Dasein war nicht eine Sekunde da. Ne? Er war für seine Belange einer der stärksten Leute und hat es gezeigt. Ne? Es war großartig, aber tja, am Ende heißt der Sieger tatsächlich Brandon Dolan. Ne? Das ist Wahnsinn.
Ja, Brandon Dolan, ich habe anfangs gesagt, mit einem 102er Turnier-Average, 102,19.
Ja.
Und um das mal einzuordnen, das ist der siebthöchste Turnier-Average eines Siegers bei einem Players-Championship-Turnier.
Wow.
Den höchsten hat Peter Wright letztes Jahr 2020 mit 106,07 gespielt. Und ich glaube, 106 Turnier-Average über 7 Partien ist auch so eine Marke, die eine ganze Weile stehen bleiben könnte. Also da bin ich gespannt, ob die mal geknackt wird.
Wir sind ja nun schon fast bei 2 Dekaden, ne, mit der Statistikaufnahme. Also das ist schon was, wenn du dann so ein Ding reinhämmerst, wie unter den Top Ten da zu landen. Ne? Also wirklich stark.
Ja. Ja. Tag Nummer 2. Ganz spannend. Es gab einen Rekord für Aufnahmen von 171 bis 180er, also, ne, also perfekte Aufnahmen. Es wurden 642 geworfen, so viele wie noch nie bei einem Players Championship Turnier. Und das zweite Bemerkenswerte ist, es ist erst das vierte Turnier seit dieser Aufzeichnung mit Dart Connect, bei dem weder Neuner fällt, noch ein 170er Finish gespielt wird. Also kein Big Fish wird geangelt. Und das Turnier gewinnt am Ende Gervin Price, sein erster Sieg als Weltmeister im Jahr 2021. Und es ist sein 10. Pro-Tour-Sieg, sein 19. Sieg überhaupt bei der PDC. Er setzt sich im Finale gegen Luke Humphries durch, der uns ja auch schon bei den UK Open verdammt viel Spaß gemacht hat, dort das Finale ja verloren hatte gegen Johnny Clayton. Gegen Johnny Clayton, was jetzt erzähle ich gerade Quatsch, wer hat die UK Open gewonnen? James Wade hat die UK Open.
Im Finale zum dritten Mal. Also der Weg war auch wieder für Price nicht einfach, ne? Sagen wir es mal so, ne? Du hast sofort fängt er an mit Scott Mitchell. Ja, das geht direkt los, ja, mit dem Weltmeister, ne? Also gleich wieder Clash of the Titans, muss man so sagen, ne? Die Jungs haben ein anderes Mindset, das ist einfach so. Du bist ein WM-Sieger, also ist das ein ganz anderes Ding. Dann hast du Michael Smith, der da gestern so ein Feuerwerk abfeiert als nächsten Gegner, ja? Dann hast du Brandon Dolan, der das Ding gewonnen hat, was für ein Riesending abgefeuert hat, ja? Und dann kommt Luke Humphries mit seinem Weg, ja? Der bei Raymond van Barneveld anfängt, dann Ian White, dann Gordon Meadows, dann Peter Wright, dann Dirk van Dijvenbode und dann schnappt er sich Jamie Hughes, ja? Der nach 6 Wochen nach seiner Ellbogen-OP einen Sahnetag erwischt und da bis ins Halbfinale vordringt. Ne? Den schnappt er sich im Deciding Leg mit einem 122er Bullfinish. Was für ein Irrsinn hat der Kerl da gespielt. Ja? Also von daher ist das einfach nur beeindruckend.
Und der Price, ja, und der Price im Halbfinale gegen Dolan braucht ein 107er Average, um das Ding knapp, ja, mit 7-6 zu gewinnen, weil auch Dolan 105er spielt. Also wirklich Darts auf aller feinstem Niveau, was da hingelegt wurde. Und aus deutscher Sicht ein sehr enttäuschender Tag, ja, weil alle 4 Spieler in der ersten Runde rausgehen. Hm. Hopp verliert mit dem 81er Average gegen De Swaan. Siebmann verliert gegen Henderson, Schindler verliert gegen Andrew Gilding und Gaga geht raus gegen Peter Jakes mit 3-6.
Ja.
Auch so ein Tag, an dem Anderson zweite Runde chancenlos gegen Van Dijvenbode verliert. Anderson, der ja den 4. Turniertag auch absagt. Also der ist echt gerade richtig aus dem Tritt. Ne? Der,
ja, absolut.
Der WM-Finalist aus dem Jahre 2021 und auch Barney verliert sein Auftaktmatch an Tag Nummer 2 eben gegen Luke Humphries. Tag Nummer 3, da war er wieder da, das alte Frettchen, Johnny Clayton. Irgendwie hatte er so ein paar Auszeiten sich genommen und schwupp, da schlägt er wieder zu, holt sich den 3. Sieg in 2021, jetzt schon seinen 7. PDC-Sieg, wenn man den World Cup mit dazu nimmt. Und unterstreicht einfach seine herausragende Form. Er schlägt im Finale James Wade mit 8-5. Er schlägt im Halbfinale Jason Heaver, der plötzlich auftaucht, den aber auch mal eben schön Whitewash um die Ohren ballert. Also Johnny Clayton, finde ich, damit zeigt er wirklich auch, er ist weiterhin ganz vorne am Start und einer der besten Spieler zurzeit.
Ja, absolut, der erfolgreichste auch. Ne? Also das ist ein Nachweis, den kein anderer aufzuweisen hat. Man sieht es ja mittlerweile auch, wir haben ja jetzt alle 4 Tage durch, wir haben 4 verschiedene Champions, wir haben wieder gerade von den Leuten aus Tag 2 gesprochen, die eine Leistung abliefern, die einen beeindruckt und die wir von anderen Namen gewohnt sind. Und jetzt sind es Namen wie ein Brandon Dolan, der wieder Starkes und solche Themen abliefert oder eben halt ein Jason Heaver wie den heute, der kommt ja auch nicht mal eben so nebenbei in diese Turnierränge. Das geht nur noch mit einem Schnitt über 90 ab. Irgendwann machst du ja Break-Even-Point, spielst du da nicht Mitte 90 bis 100, kommst du nicht mehr über die letzten 8 hinaus, weil das ist Standard. Du kannst es auch schon in der ersten Runde rasiert bekommen, natürlich, klar, aber ab letzten 8 ist ein 100er Schnitt mittlerweile Standard, den jeder aus jeder Position spielen kann. Also von daher bin ich einfach nur tief beeindruckt, dass nach diesen 4 Series-Tagen wieder kein klarer Favorit für die Zukunft auszumachen ist. Aber Johnny Clayton seine Karte abgegeben hat, Gervin Price seine Karte abgegeben hat, ein Brandon Dolan und dann natürlich Peter Wright. Also so, ne, die Old Buddies, die schon noch ihr Statement abliefern, aber nicht mehr 3-mal von 4-mal, sondern noch 1-mal von 4-mal. Ja. Mittlerweile sind sie einfach wirklich in dem Potpourri von Favoriten, der unfassbar groß ist.
Wir müssen natürlich noch herausstellen, Tag Nummer 3 ist der Tag, an dem Gabriel Clemens das Halbfinale erreicht.
Ganz genau.
Das beste Ergebnis aus deutscher Sicht in Super Series 2. Vielleicht auch da mal so den Weg, wen hat er rausgenommen? Er schlägt De Swaan zum Auftakt, er schlägt Shepard, unser One-Hit-Wonder dann in Runde 2. Damon Hatter, also schwierige Runde 3 für ihn gegen den Australier. Er bezwingt den Bully Boy mit 6-1 und einem 99er Average.
Ja.
Im Viertelfinale ist es Barstow. Das ist eher eine Überraschung, dass der Kerl da in der Runde der letzten 8 steht. Und im Halbfinale geht er wie bei den UK Open raus gegen die alte Maschine, gegen James Wade.
Wir wollen nicht hoffen, dass er sich deine Achillesferse wachsen lässt, der gute Gaga gegen James Wade. Du weißt, so lieblingsunbequeme Gegner, Leute, die man einfach schwer schlägt. Auch wenn man vielleicht den besseren Tag erwischt hat, mal 6, 7, 8, 12 Darts am Doppel vorbeihämmert. Was ihm hier ja auch scheinbar wieder auf dem Weg passiert ist, dass er mal ein paar Chancen wirklich in die Hand links liegen lassen. Ja, aber Gaga bestätigt damit auch zurzeit seine Form, seine Ausnahmestellung in diesen 4 Tagen, sich so reinzugrooven, dass ganze Ding so mitzuleben und mitzugehen und mit einer fantastischen Leistung hier so eine Agenda aufzustellen wie Damon Hatter, Michael Smith hintereinander weggearbeitet und wieder knapp an James Wade zu scheitern. Aber auch aus diesen kleinen Nackenschlägen wird er lernen und irgendwann wird er sich James Wade zurechtgelegt haben. Auch ein Mensor hat bekanntlich seine Zeit gebraucht, um mit James Wade irgendwie fertig zu werden, mit dieser stoischen Ruhe, mit dieser nicht ablesen können Typ. Was ist denn, in welcher Verfassung ist der? Du kriegst quasi keine Beta-Infos. Du musst nur das nehmen, was der da irgendwie ausstrahlt. Und meistens ist er ja nun mal The Machine. Also von daher wird er diese kleinen Steps, wird er sich da rausholen aus diesen Niederlagen, die er noch gegen James Wade erleidet. Aber da wird er sicherlich irgendwann den Punkt finden, wo er ihn knackt.
Ja. Und wenn ich jetzt sage, dass Barney in der zweiten Runde rausgegangen ist, Gary Anderson in der zweiten Runde rausgegangen ist, Nathan Aspinall in der zweiten Runde rausgegangen ist, kommt jetzt mal die Liste von großen Namen, die in der ersten Runde ausgeschieden sind. Und das klingt übrigens wie eine Liste der Pro-Tour-Sieger aus dem Jahre 2020 oder sowas.
Ja.
Peter Wright, Devin Peterson, Ian White, alle erste Runde raus. Scott Waits, Brandon Dolan, Stephen Bunting, ja. Adrian Lewis, Dirk van Dijvenbode, Christoph Ratajski, Dave Chisnell, die sind alle in der ersten Runde raus.
Das ist Wahnsinn, oder? Das ist ein Wahnsinn.
Das ist unglaublich.
Ja, wo wir es immer wieder andeuten, beweisen Sie es uns auch an solchen Tagen. Es ist niemand mehr sicher. Es ist niemand mehr auf keiner Position von 1 bis 64 sicher. Bei den Pro-Tour-Turnieren schon mal gar nicht. Behind Closed Doors war immer schon eine andere spezielle Nummer, weil die Spieler da unter sich sind und eine andere Body Language, eine andere Sache gegeneinander zocken. Aber so vor den Kameras war immer das Publikum der Faktor und der ist auch noch weg. Also wird es immer mehr Rumble in the Jungle. Es wird immer geiler, so eine Pro-Tour zu spielen. Und wir haben 4 Tage, 4 Sieger. Grandios mal wieder.
Ja, gut, weil du auch gerade sagst, Publikum, das haben Gerben Price nach seinem Sieg im Interview und auch Peter Wright beide nochmal angesprochen.
Hm.
Die setzen ganz, ganz klar, das wird immer deutlicher, darauf, dass wenn Publikum wieder zum Faktor wird, dass wenn Zuschauer wieder dabei sind, sie sich wieder absetzen können. Sie hoffen darauf, dass dann alles zurückgedreht wird. Ich kann das irgendwie noch nicht so wirklich glauben. Wir werden es ja dann erleben, hoffentlich beim World Matchplay, wenn das das erste Turnier vielleicht ja sein wird mit Zuschauern. Aber das sagt Bryce nach dem Motto, wartet mal ab, wenn wir wieder Zuschauer haben, dann sind es nicht mehr alles hier Pro-Tour-Turniere. Das kann jeder spielen so ungefähr. Du musst es vor den Zuschauern musst es spielen können. Und Peter Wright sagt was Ähnliches. Also da hoffen sie schon drauf, ne? Die Big Boys.
Auf jeden Fall hoffen sie drauf, aber jetzt stell dir diesen unwahrscheinlichen Fall vor, dass du in diesem ganzen Online-Geplänkel dir eine ganz andere Fanbase aufgebaut hast, wo ein Peter Wright und ein Gervin Price keine Ahnung von haben, dass sie auf einmal alle Fans von José de Sousa sind, bums voll die Halle, Fans von Johnny Clayton sind, bums voll die Halle. Auf einmal ist deine Basis gar nicht mehr so da, weil du deine gewohnten Ergebnisse nicht mehr so performen konntest und die andere Basis kommt viel stärker auf. Geh mal mit dem Gefühl um, dass du der zweite Liebling in der Halle bist, wenn du gegen einen José de Sousa spielst, gegen einen Ryan Joyce, gegen einen Ryan Searle, der seine Headbanger da auf einmal mit dabei hat, weil die mal Bock auf so einen Friday Night Out of Piss haben. Weißt du, was ich meine? Das wäre doch mal grandios, wenn auf einmal das Ding voll, pickepacke voll ist und das ist eine 50-50-Quote und nicht 90% von Gerben-Fans, 10% sagen, yeah, du hast nur 6-5 verloren, ist toll. Ja, sondern 50-50, wow, das wäre doch mal was.
Ja. Tag Nummer 4, der letzte Turniertag, ist das Finale dann von Peter Wright gegen Gerben Price.
Hm.
Also da sind es dann wirklich mal 2 Top Guns, die auch wirklich das Finale erreicht haben. Peter Wright mit einem relativ glatten 8-3-Sieg. Der spielt auch einen ganz tollen Turniertag. Sagte dann auch irgendwie später noch, dass er von Anfang an gewusst habe, dass das ein herausragender Tag wird. Er hatte offenbar einen riesen Touch von der ersten Runde an und ist einfach losmarschiert und spielt ein 103er Turnier-Average. Auch da wieder so einen der besten, die es jemals gab.
Mhm.
Aus deutscher Sicht natürlich rauszuheben, der Auftritt dann von Martin Schindler.
Jawohl.
Viertelfinale, seine 2. Viertelfinalteilnahme jetzt bei dem Players Championship in diesem Jahr 2021. Er geht dann gegen Dolan raus, obwohl er ein 98er Average spielt, nur dieser Dolan schon wieder ein 106er da reinknallt. Was ist mit dem History Maker los? Das ist ja Wahnsinn, was der auch für eine Konstanz, finde ich, letztlich hinlegt.
Ja, absolut richtig, was du sagst, weil völlig losgelöst war quasi. Irgendein Knoten wird bei ihm geplatzt sein, der ihn in der Vergangenheit geplagt hat, wo er wirklich viel Zeit gebraucht hat, auch behind the Oki. Also gar nicht an Bord, irgendwie konnte er gar nicht performen, ist gar nicht angetreten, hat wirklich erstmal alles außerhalb irgendwie scheinbar auf richtig oder auf Go gestellt, dass sie jetzt alle im Hause Dolan an einem Strang ziehen. welcher Quertreiber auch immer da gewesen sein könnte. Und jetzt scheint der Kopf klar zu sein und das Ziel war immer Ausbauen dieses History Makers. Vielleicht ist auch dieser Druck, er musste erstmal abgebaut werden, dass sie weiter fantastische Taten von ihm einfach erwartet haben und ihn unter einem Erwartungsdruck gesetzt haben, mit dem er nicht umgehen konnte. Wer weiß es so genau. Nur jetzt scheint das alles verarbeitet zu sein und er kommt mit einem Mindset, was unfassbar strong ist dieses Jahr um die Ecke und bringt Ergebnisse, die hat er noch nie gebracht. So stark war Brandon Dolan noch nie. Ja, er hatte einen tollen Moment und hat die Wand eingerissen und den ersten Neuner auf diesem Doppel-Doppel-In-Doppel-Out-Turnier gerissen. Aber er hat noch nie so stark und so konstant gezockt wie jetzt. Und das hier muss irgendwie außerhalb des Dartboards passiert sein. Also da freue ich mich sehr für ihn.
Dass er so viele 100-plus-Averages auch wirklich genau. In Serie spielt. Er war ja schon mal Top 10 durch gute Pro-Tour-Ergebnisse, aber ich empfinde ihn auch jetzt gerade wirklich so stark wie noch nie. Ja. Er spielt wirklich die Darts seines Lebens aktuell und will das natürlich dann auch möglichst auf die Fernsehbühne bringen. Noch vielleicht ganz wichtig, nach diesen 4 Turniertagen, Joe Cullen ist in der Pro-Tour Order of Merit weiterhin die 1. Mhm. Jetzt ist es die 1 vor Peter Wright. Und wenn wir jetzt auch nie Van Gerwen genannt haben, bei den Ergebnissen sei nochmal gesagt, Van Gerwen hat diese Super Series 2 abgesagt. Er hat nicht teilgenommen, er wollte sie nicht spielen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Gründe genau gehört. Er will offenbar sich eine kleine Auszeit da nehmen. Und wir gehen ja allmählich so in Richtung Qualifikation World Matchplay. Wir haben noch einen Super Series Turnierblock im April. Ja. Gaga steht in der Pro Tour Order of Merit bezüglich der Qualifikation für das World Matchplay zurzeit auf Rang 8. 16 über die Pro Tour kommen ja rein. Der ist also in einer verdammt guten Situation, wie schon im letzten Jahr, also auch dann beim World Matchplay dabei zu sein. Mhm. Und das wäre für Gabriel Clemens dann ja auch das erste Mal Blackpool, wie es aussieht. Also die Engländer sind ja mit dem Impfen so weit, das wäre natürlich geil. Das ist auch für ihn dann, glaube ich, so nochmal ein ganz anderer Moment als in irgendeiner anderen Halle ohne Zuschauer. Also ne, Blackpool und Empress Ballroom, dann mal dabei sein. Ja. Das ist für Gaga bestimmt ein großes Highlight. Also es ist ja noch ein bisschen hin, aber es sieht sehr, sehr gut aus für ihn.
Also sein Plan läuft und ich sehe ihn auch 0,0 aufgeregt, sondern das sind einfach die Punkte, die abgehakt werden. Habenseite, Habenseite, Habenseite. Und Blackpool ist natürlich eine Sache, die du als Dartspieler auf deiner Agenda haben willst und Gaga ist so nah dran wie nie und auch so nah dran, dass es sich vielleicht bis dahin dreht und sich seinen Wunsch erfüllen und er im Blackpool tatsächlich im Empress Ballroom performen kann. Aber ob da so nun so ist, wird er auch abwarten, weil am Ende wird es ihm erstmal Latte sein. Er wird hoffentlich teilnehmen dürfen und dann will er da rocken, ob es nun im Blackpool ist oder vielleicht wieder in Milton Keynes, wo wir jetzt gerade sind, da das wird ihm dann am Ende hoffentlich egal sein. Er will da performen, er will ein gutes Ergebnis abliefern und das kann man ihm nur gönnen, rein vom Erfahrungswert her, dass es der Empress Ballroom wird, ja.
Ja, absolut. Also, nächstes Turnier auf dem PDC-Circuit ist jetzt erstmal die Premier League. Klar, TV-Turnier ab dem 5. April live auf The Zone, selbstverständlich. Shorty und ich, wir werden die Premier League sozusagen eröffnen. Ja, dann gibt's den zweiten Block vom 19. bis zum 22.4. Dann kommt nochmal ein Super Series 3 Block und dann müssen wir abwarten. Es könnte sein, dass es den World Cup gibt im Mai, vielleicht im Juni. Mal sehen, was die PDC da an Turnieren noch vor den Juli reinlegt, weil sie dann auch wissen, dass es Turniere ohne Zuschauer sein werden. Sie versuchen natürlich ganz, ganz viel in die zweite Jahreshälfte zu schieben. Ja. Müssen wir einfach uns gedulden und müssen wir einfach abwarten.
Richtig, richtig.
Und ja, und dann würde ich sagen, mein lieber Shorty, vielleicht der Ausblick auf die nächste Woche, also jetzt die anstehende Woche ist sozusagen eine turnierfreie Woche. Für uns doch ein guter Moment, wir hatten das letztes Mal schon angedeutet, nochmal so ein Special zu machen.
Ja, gerne.
Und ne, wir hatten ja irgendwie letzte Woche noch so überlegt, sollen wir nicht vielleicht noch Nathan Aspinall, aber dann haben wir irgendwie heute im Vorfeld auch gedacht, ne, das ist zu viel, das passiert so viel an so einem Super Series Turnierblock. Das machen wir nächste Woche. Nächste Woche quatschen wir ausführlich, intensiv und auch ein bisschen schmutzig über Nathan Aspinall.
Ja, schön, freue ich mich drüber. Kann ich den Kerl auch mal ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, wir versuchen ja irgendwie auch immer so darzustellen, wie wir ihn kennengelernt haben. Ne? Was sind so unsere Begegnungen mit den jeweiligen Spielern, um euch dann vielleicht die Spieler auf eine etwas andere Art und Weise noch mal ein bisschen näher zu bringen.
Genau.
Mein lieber Schotti, die Zeit vergeht mir viel zu schnell.
Ja, es ist manchmal so, dass ein Thema irgendwie schön ausführlich diskutiert werden kann, vielleicht noch mit einem kleinen Rotweinglas an der Seite und dann irgendwie auf so einem schönen, weiß ich auch nicht, Cordel-Couch draußen schwingend Da freue ich mich noch am meisten drauf, aber so hast du völlig recht, die Zeit rennt, wenn man Spaß hat.
Ja. Du, ich wünsche trotzdem eine gute Woche. Was steht bei dir so an? Irgendwas Außergewöhnliches oder du hältst einfach durch?
Ich halte einfach durch, genau, ja. Und Ende der Woche habe ich hoffentlich meinen Enkel hier. Da wird Levi das erste Mal dann bei uns zu Gast sein und da werden wir ordentlich, ordentlich Oma und Opa spielen. Da freue ich mich schon drauf, weil auch er muss mal diesen wahnsinnigen Charakter kennenlernen, der hier in ihm wohnt und hoffentlich dann auch über ihn wacht, der in mir halt wohnt. Also freue ich mich sehr drauf.
Ja, cool. Dann dir eine schöne Woche. Hören uns allerspätestens natürlich zur nächsten Folge, zur Folge 52. Und sei euch nochmal gesagt, gerade auch wenn ihr Fragen habt in Richtung Nathan Aspinall, das würde natürlich umso besser passen. Schickt uns Sprachnachrichten, dann seid ihr einfach Teil der Show.
Ganz
das ist
genau.
Doch cool, oder? Ja. Sprachnachrichten an die E-Mail-Adresse elmar.paulke13@gmx.de. Wenn ihr Bock habt, abonniert ihr auf Spotify. Wenn ihr Lust habt, bewertet uns auf iTunes. Da freuen wir uns drüber.
Ja.
Und euch eine schöne Woche. Hat euch hoffentlich Spaß gemacht. Ciao, Shorty. Ciao, ciao euch ciao. Zu Hause. Bis dahin, ciao.
Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.